Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum Handball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Bundesliga, Champions League und EM-Qualifikation der Damen gab es am Wochenende. Wir fassen das alles mal zusammen mit unserem Kollegen Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und wir fangen in der Bundesliga an, denn da gab es gestern ja den Knaller in der HBL zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW Kiel. Das Spitzenspiel, so stand es zumindest obendrauf, obwohl die beiden Mannschaften ja durchaus mit Luft nach oben in die Saison gestartet sind. Und in diesem Duell der eigentlichen Schwergewichte, da hat sich am Ende die Mannschaft von den Rhein-Neckar-Löwen durchgesetzt mit 30-28 dem THW Kiel die nächste Niederlage, die nächste schmerzliche Niederlage zugefügt. Aber Sebastian, 30-28 klingt jetzt erstmal knapp. Es hätte durchaus auch höher ausfallen können.
Ja, es hätte durchaus höher ausfallen können. Also hatte man das ganze Spiel über das Gefühl, dass dieses Spiel eigentlich mit locker 5-6 Toren Unterschied oder sogar noch mehr hätten ausfallen müssen, weil die Löwen waren die klar bessere Mannschaft. Zu Anfang haben sie ein bisschen gebaut, um reinzukommen. Sie haben mit einer 5-1-Deckung agiert. Das heißt, die haben Gutjewaj und Sigurdsson etwas nach vorne gezogen, um dort die Kreise des Rückkommens einzudämmen. Das hat am Anfang noch nicht funktioniert. Da führten die Kieler schnell mit 4-2. Aber dann, je länger die Partie dauerte, desto besser wurde das. Man konnte sich dann auch absetzen, 8-5 dann. War dann die erste 3-Tore-Führung für die Löwen da. Aber sie hätten noch höher führen können. Ne? Sind sehr, sehr aufgestellt an Niklas Landin, der eine überragende Partie hatte, gerade in der ersten Halbzeit, dafür gesorgt hat, dass das Ganze noch sehr, sehr gut aus Sicht der Kieler, die gerade im Angriff wirklich einige Probleme hatten, mit der 5-1-Deckung dann doch nicht mehr so ganz klar kam. Da war das nicht die richtige Lösung, die sie daraus gezogen haben. Bälle weggeworfen, das war dann ja zu einfach im Endeffekt. Und dann ging es dann mit 13-11 in die Halbzeitpause. Sie konnten sich wirklich bei Niklas Landin bedanken, dass es nur 2 Tore zur Halbzeit waren, weil vom Gefühl her, von den Zuschauern und auch von den Kommentatoren hätten das Spiel schon mit locker 4, 5, 6, 7 Toren für die Löwen aussehen können, weil die wirklich klar die bessere Mannschaft waren, das Spiel wirklich sehr, sehr kontrolliert haben. Beste Werfer auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen waren in diesem Fall Andi Schmid mit 9 Treffern und auch 9 Assists. Von den 9 Assists hat, glaube ich, fast alle Henrik Bickeler bekommen, der 8 Tore geworfen hat. Auch sehr, sehr wichtiger Mann gewesen. Er ist im Moment in der fantastischen Form. Wir haben auf Seiten der Kieler Niklas Eckberg mit 8 Toren und auch Nikola Bilek mit 6 Toren dafür gesorgt haben, dass man noch 3 bleiben konnte in der zweiten Halbzeit. Dann zogen dann teilweise die Löwen dann auf 3, 4, 5, 6 Tore davon. Dann hat man das Gefühl, okay, jetzt wird es so endlich deutlich, wie man es auch gedacht hatte. Aber die Kieler sind immer wieder rangekommen. Vom 24-18 ist auf 24-21. Da war Nikola Bilek wirklich sehr, sehr gut in der Phase und auch Anni Wolf konnte ein paar Bälle halten. Aber dann kam dann wirklich die entscheidende Absetzung auf 7 Tore dann. Und da war das Spiel entschieden. Man merkte das schon, aber dann haben die Löwen ein bisschen rausgenommen. Sie haben ja wirklich viele Spiele jetzt in den nächsten Tagen und dann konnten die Kieler das nochmal ein bisschen gut aussehen lassen. 30-28, wenn man das zuerst liest als Fan der Kieler. Irgendwann, das war ja eigentlich ganz gut. Wenn man sich das aber anguckt, muss man sagen, dass die Kieler davon profitiert haben, dass die Löwen hinten raus was rausgenommen haben und dass sie einen guten Torhüter hinten drin hatten. Aber auch die Löwen hatten einen guten Torhüter mit Andreas Balika, der insgesamt 13 Paraden hatte, gerade ganz, ganz starkes Spiel gezeigt hat und dafür gesorgt hat, dass man sich den Sieg holen konnte gegen Kiel, die ein bisschen Positives mitnehmen können. Sie haben einen guten Torhüter, aber gerade im Angriff ist das einfach zu wenig.
Und damit stehen sie in der Tabelle auch weiter auf dem 10. Platz, also deutlich unter dem, was sie eigentlich erwartet haben. Die Rhein-Neckar-Löwen, die klettern ein bisschen, stehen jetzt auf Platz 3 in der Tabelle, 10-2 Punkte. 2 Punkte hinter dem TSV Burgdorf, der immer noch an der Tabellenspitze thront, allerdings auch ein Spiel mehr auf dem Konto hat als die Rhein-Neckar-Löwen. Schauen wir auf weitere Spiele in der HBL vom Wochenende, so zum Beispiel auf das 28-28 von Frisch auf Göppingen beim TV Hüttenberg. Göppingen ja mit neuem Trainer angereist, Rolf Brack. Der hatte Magnus Andersson zu Beginn der letzten Woche abgelöst. Und wie würdest du das Debüt des neuen Trainers bezeichnen? Viel ändern konnte er wahrscheinlich in Göppingen noch nicht.
Ja, viel ändern konnte er noch nicht, aber wenn man sich gerade die erste Halbzeit anguckt, ich denke, da kann man schon mit sehr, sehr zufrieden sein aus Sicht der Göppinger. Sie waren gut reingekommen, Und konnten dann auch entsprechend schnell da nach vorne ziehen. Es stand zwar 6-7 nach 10 Minuten, aber dann gingen sie da viel, viel besser rein. Hatten eine Phase, wo sie Hüttenberg wirklich bei keinem Tor zulassen konnten. Sie konnten dann auf 3 Tore davon ziehen, beziehungsweise sogar auf 4 beim 10-6. Und dann konnten sie dann mit einer 5-Tore-Führung in die Halbzeitpause gehen. Das sah gut aus. Man merkte, dass, hey, das ist so das Göpping, was wir uns eigentlich erwartet haben. Und dann in der zweiten Halbzeit ging es dann nochmal auf 6 Tore dann davon, aber dann waren die Hüttenberger viel, viel besser da. Sie waren wirklich enorm stark, haben es den Göppingern wirklich sehr, sehr schwer gemacht, die in dieser Phase auch einige Abspielfehler, weggeworfene Bälle im Angriff hatten. Und dann kam auch auf Seiten der Hüttenberger der Torhüter Patrick Schomburg, oder Fabian Schomburg, der in der zweiten Halbzeit wirklich ganz, ganz stark war. Der zweite Torhüter hat es wirklich überragend gemacht und dann kamen sie ran, Tor um Tor, und da stand auf einmal 23-23. Und dann konnten die Göppinger nochmal davonziehen auf 26-23 und dann in den letzter Minute hat sich das so ein bisschen überschlagen. Da kam der Ausgleich von Hüttenberg zum 27-27. Rolf Back nimmt die Auszeit. Sago Sergio macht die entsprechende Führung zum 28-27, aber Hüttenberg mit dem direkten Gegenanstoß zum 28-28 und dann konnten in den letzten 10 Sekunden konnten die Göppinger kein Tor mehr werfen. Ihr bester Werfer war Marcel Schiller mit insgesamt 5 Toren, während auf Seiten von Hüttenberg Mario Fernandes auch 5 Tore geworfen hatte. Es war wirklich ein enges Spiel. Hüttenberg hat wirklich sich nie aufgegeben, sondern immer voll reingehalten. Das ist ihnen hoch anzurechnen, weil sie wirklich alles dafür getan haben, gerade in der zweiten Halbzeit, sich hier diesen Punkt zu verdienen. Ja, und bei Göppingen muss man sich schon fragen, warum man diese Führung nicht nach Hause bringen kann. Man hatte eigentlich bis dahin gut gespielt, aber dann kam der Bruch in dem Spiel einfach. Da muss Rolf Back dann arbeiten. Ich denke, man hat es schon ein bisschen sehen können, was seine Handschrift ist, dass auch gerade in Unterzahl, auch Überzahl mit einem Mann mehr gespielt werden soll. Das ist ja auch seine Idee gewesen damals. Aber da muss noch einiges besser kommen, damit man das über 60 Minuten zeigen kann.
Also hat er noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber ist ja auch erst sehr kurz dabei. TBV Lemgo gewinnt mit 24-21 gegen TVB Stuttgart. Last-Minute-Sieg für Lemgo. Das ist auf jeden Fall dann für sie die Fortsetzung des positiven Trends. Der MT Melsung gewinnt gegen GWD Minden mit 30-26 auswärts. Und wir schauen noch auf das, was dann noch beim VfL Gummersbach passiert ist. Sie haben nämlich mit 24-28 gegen die Eulen Ludwigshafen verloren. Nur ein Sieg aus 7 Spielen für Gummersbach. Vorletzter Tabellenplatz. Die Abstiegsangst ist groß.
Ja, die Abstiegsangst sollte auch groß sein. Gegen Eulen Ludwigshafen hätte man durchaus mit einem Sieg rechnen können oder hätte man sich auch einen holen müssen, weil es ein Duell gegen direkten Konkurrenten ist. Es sah zu Anfang ganz okay soweit eigentlich aus. Sie lagen zwar mit 4-2 zurück, aber man hatte das Gefühl, okay, das ist noch im Rahmen der Möglichkeiten. Aber dann haben sie ein bisschen bitter, finde ich, oder eine harte Entscheidung, muss ich sagen, gegen Zukow, der die rote Karte gesehen hat. Es war wohl ein Faustschlag gegen den Spieler, gegen Remlinger. Ob das jetzt so zu sehen war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe zwar die Bilder nochmal angeguckt, aber das kann man aus der Kameraperspektive leider nicht genau sehen. Ansonsten fand ich es eine harte Entscheidung, weil ich nicht die Faust gesehen habe. Deswegen kann das durchaus richtig sein. Und dann waren sie im Ruckraum entsprechend noch weiter geschwächt. Simon Ernst ist schon nicht mit dabei. Maximilian Herrmann ist auch verletzt und auch Erwin Feuchtmann. Und man hat es wirklich dann auch angemerkt, dass die Gummersbacher gerade im Rückraum einfach die Explosivität nicht hatten. Man musste das ganz klar sagen, man hatte sich das angeguckt mal, wenn man sich das anschaut, sie haben in der ganzen Partie dann aus dem Rückraum insgesamt 2 Tore geworfen und das ist dann doch wirklich zu wenig. Sie haben wirklich viel gemacht über den Kreisläufe, auch über außen und die Tempo-Gegenstöße, aber wenn aus dem Rückraum so wenig kommt, dann wird das wirklich sehr, sehr schwer. Das spielt auch dafür, dass ihr bester Werfer Florian Gochalla war mit 7 Treffern oder zweitbeste Moritz Preuß mit 6 Treffern, ist auch kein Rückraumspieler. Also sie haben es dann sehr, sehr schwer getan, haben versucht dran zu bleiben. Es war dann zwar 5 Tore ging es dann weg in die Halbzeit. Da haben die Eulen wirklich sehr, sehr gut gespielt bis dahin. Das muss man ihnen ganz, ganz hoch anrechnen. Hatten einen guten Torhüter auch hinten drinne mit Kevin Klier, der insgesamt 9 Paraden hatte, eine Quote von knapp 30%. Das ist voll im Rahmen, das ist voll okay. Und dann in der zweiten Halbzeit konnte man verkürzen nochmal, kam dann auf 17-15 ran aus Sicht der Gummersbacher und dann verlor man den nächsten Spieler. Marvin Zimmer, der bis dahin gut gespielt hatte, kriegt die rote Karte auch dort, sogar mit der Addition der blauen Karte. Das heißt, er kriegt einen Bericht mit dabei, hat sich wohl versucht frei zu machen und den Ellbogen hierbei benutzt. Auch da sind die TV-Bilder nicht so weit, reicht nicht, um das entsprechend, verifizieren zu können, aber die Schiedsrichter sind da näher dran, wenn sie das so gesehen haben, muss man das dann auch so entscheiden. Ich habe es, wie gesagt, schwer sehen können, ob da wirklich der Ellbogen im Einsatz war und dann, gewinnen die Eulen das Spiel, weil sie das gut zu Ende spielen und dann natürlich auch von diesen beiden roten Karten profitieren können. Ihr bester Werfer war ganz klar Patrick Weber, 9 Tore, ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Da konnten die Gummersbacher kein Mittel gegen sie finden, ja. Und jetzt stehen die Gummersbacher da mit weniger Punkten als die Eulen Ludwigshafen, die bisher wirklich sehr, sehr erfrischend spielen. Das muss man so sagen. Haben jetzt 2 Spiele schon gewonnen, 4-10 Punkte, Platz 14. Ich glaube, damit haben sie vor der Saison auch nicht ganz so gerechnet.
Und die Flensburger, die waren am Wochenende in der Champions League im Einsatz, haben den 2. Sieg im 3. Spiel gefeiert und zu Hause mit 33-29 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Statement-Sieg?
Auf jeden Fall Statement-Sieg, das kann man so sagen. Wenn man sich das Spiel anguckt, war sie gerade zu Anfang sehr gut im Spiel, konnten schon direkt davonziehen, führten dann sogar mit 9-6 dort in eine gute Phase dort und dann kam so ein bisschen ein Bruch im Spiel, konnten dann ja die Serie der PSG nicht unterbinden, die dann von 9-6 auf 12-9 Führung machten und dann in der Phase wirklich sehr, sehr gut agierten, das muss man ihnen so sagen, aber die Flensburger haben nicht aufgegeben, sind dann mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit gegangen. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es genauso wie gegen West Ham auch. Sie kamen wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr motiviert raus, konnten das Spiel in Führung gehen und konnten diesmal die Führung über die Zeit retten. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. 25-20 stand es dort zum Beispiel. Das war wirklich richtig, richtig stark. Sie hatten eine starke Abwehr hinten mit einem überragenden Matthias Andersson drin. Matthias Andersson hat am Ende insgesamt 17 Paraden gehabt und dafür ja gesorgt, dass die Spieler auf Seiten von PSG ein bisschen entnervt waren. Aber auch Rasmus Lauge-Schmidt war ein wichtiger Mann, hatte 11 Tore geworfen im Angriff. Auch Holger Glanloff mit 8 Treffern, wirklich eine ganz, ganz wichtige Stütze, während auf Seiten von Paris besser Werfer Uwe Gensheimer war und Sander Sargosen mit 6 Treffern auch ein sehr gutes Spiel hatte. Aber da hat es ein bisschen der Torhüter gefehlt. Thierry Omeyer war nicht ganz so da. Aber trotzdem, man muss sagen, die Flensburger haben sich das verdient. Es war ein ganz, ganz starkes Kampf von ihnen und haben diesmal mit Punkten belohnt, wie es ja diesmal nicht war, wie in Paris, oder beziehungsweise in West Ham, wo sie das noch verloren haben, sondern ein ganz, ganz starker Sieg für sie.
Und einen starken Sieg gab es auch für die Handballerinnen der deutschen Handballnationalmannschaft. Die sind nämlich auf EM-Kurs. 30-16 haben sie in der Türkei gewonnen, im zunächst Hexenkessel vom Amasya. Doch dieser Hexenkessel, der wurde irgendwann Mitte des Spiels dann schnell ruhig gestellt. 22-14 führte die deutsche Mannschaft da und war von da an eigentlich auf Kurs und ließ sich das Ganze auch nicht mehr nehmen. Wie hast du den Auftritt gesehen?
Ja, man hat es in der ersten Halbzeit gemerkt, da merkte man auch so ein bisschen die Unsicherheit, die man auch schon gesehen hatte beim Spiel gegen Litauen. Sie führten gut auch, führten mit drei Toren ungefähr, immer so mit 4-7, 6-9. Aber dann kam sie dann auf 7-12 hatte man das Gefühl, okay, ja, jetzt geht's in die richtige Richtung. Dann kassierte man aber 4 Tore in Folge, sodass dann auf einmal 11-12 stand, aber kam dann nochmal davonziehen, entsprechend mit 3 Tore führen, ging es dann in die Halbzeit, 14-11. Ja, in der zweiten Halbzeit kam dann genau das, was man sehen wollte von der deutschen Mannschaft. Wir waren wirklich sehr, sehr konzentriert im Angriff. Die Abwehr hatte die richtige Aggressivität dort. Man hat in der zweiten Halbzeit nur 5 Gegentore kassiert. Und das spricht wirklich dafür, dass Michael Wiegler die richtigen Worte gefunden hat für seine Frauen, für seine Ladies, wie er sie ja so schön nennt. Und dann konnten sie sich dann entsprechend absetzen, haben das Ding überzeugend gewonnen am Ende. Das war auch ganz, ganz wichtig fürs Selbstvertrauen, nachdem es ja gegen Litauen nicht so funktioniert hatte. Ich denke, man muss die zweite Halbzeit viel das Positive daraus nehmen. In der ersten Halbzeit hatte man doch einige Probleme mit der Türkei, die ja eher international die zweite, nicht sogar dritte Klasse ist. Also es war okay, es war ein wichtiger Sieg und die zweite Halbzeit sollte viel Hoffnung geben, auch jetzt mit Sicht auf die WM.
Also dann freuen wir uns auf die WM bzw. auf den Weg dahin. Die deutsche Mannschaft ist auf Kurs. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.